heute ein Thema auf dem Herzen, das ich weitergeben möchte, über unsere Hoffnung oder unsere Zuversicht. Es gibt eigentlich drei Begriffe, die da verwandt sind. Hoffnung, Zuversicht wird manchmal übersetzt oder auch je nach Bedeutung Vertrauen. Wir haben viele Predigten schon über den Glauben gehört und auch am Mittwoch hat Daniel über den Glauben gesprochen. Der Glaube ist sozusagen der Startpunkt. Wir kennen alle, die wir die Bibel lesen, das Wort aus Hebräer 11,6. Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, ihm, also Gott, wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Also der Glaube ist immer der Startpunkt. Wer nicht glaubt, nicht glauben kann, nicht glauben will, der kann nichts von Gott empfangen, er kann keine Beziehung aufbauen zu Gott. Ohne Glauben geht es nicht. Glaube ist der Startpunkt in unserem Leben mit Gott und den brauchen wir auch immer wieder unterwegs. Das haben wir oft gehört. So, wenn es aber um Hoffnung, Zuversicht oder Vertrauen geht, in Russisch heißt es, in der Regel wird es mit einem Wort übersetzt, Upavanie, dann ist es eigentlich, beschreibt es unsere Haltung, unser Verhalten, unsere Haltung, unsere Sicht der Dinge, des Lebens, unseres Lebens, unserer Beziehung zu Gott, gerade wenn es nicht einfach ist. Also wenn das Leben gut läuft, dann spricht kaum jemand von Hoffnung, dann haben wir alles, dann hoffen wir vielleicht, dass wir einmal im Himmel landen, aber das ist ja auch Glaube. Und die Hoffnung, Zuversicht gehört aber gerade dann, brauchen wir gerade dann, wenn das Leben eng wird, wenn Schwierigkeiten kommen, dann lesen wir oft in der Bibel von Hoffnung, die wir nicht aufgeben dürfen, Zuversicht, die wir fassen sollen, Vertrauen, das wir nicht loslassen sollen. Und die Hoffnung gehört ja zu diesem Dreiklang aus 1. Korinther 13,13, da heißt es ja nur, aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen ist die Liebe. Die Hoffnung gehört, wie gesagt, dazu. Die ist ein fester Bestandteil eines Lebens mit Gott, immer schon gewesen. Zuversicht, Vertrauen, Hoffnung. Und wir möchten uns anschauen aus einem Text, der nicht so oft gelesen wird, wie sich das im Leben zeigen und realisieren und auswirken kann und darf. Wir schauen uns nämlich den Propheten Jeremia an. Speziell sein Klagelied. Jeremia gehört zu den drei großen Propheten in der Bibel, Jesaja, Jeremia, Hesekiel, drei große Propheten der Bibel. Und ich denke, Jeremia hat eine Berufung gehabt, um die ihn schon damals niemand beneidet hat, auch kein frommer Jude und auch trotz Hollywood-Verfilmung niemand auch heute beneidet. Es gibt einen recht guten Film über Jeremia mit deutscher Beteiligung zum Teil. Klaus-Maria Brandauer spielt den Nebukadnezar. Also realistisch, also geschichtlich ganz klar eine Ereignisse, die so eingetreten sind, wie Jeremia das auch prophezeit hat. Aber eine Berufung, die sich gerne jeder drücken möchte, der mit Gott unterwegs ist, mich eingeschlossen. Zu seinem Lebenslauf kurz zusammengefasst. Jeremia war der Sohn des Priesters Hilkia und lebte in der Zeit von König Josia, etwa 630 vor Christus, war jedoch auch neben König Joachim und Zedekia als Prophet aktiv. Seine Hauptaufgabe erhielt er als Prediger, der zur Umkehr des Volkes rief. Sie sollten ihr bisheriges Leben sündig und gegen die Gesetze Gottes handelnd aufgeben und sich wieder ihm, nämlich Gott, zuwenden. Mit dieser Aufgabe beschäftigte sich der Prophet insgesamt 50 Jahre, warnte das Volk, zeigte auf Strafen hin, wurde jedoch oftmals nicht gehört. Es ist nicht klar, wie genau der Lebenslauf von Jeremia endete. Erzählungen weisen darauf hin, dass etwa 580 vor Christus, also im Alter von 50 Jahren, gesteinigt wurde. Der Prophet hatte in seinen 50 Jahren hauptsächlich mit der Ankündigung des Gerichts zu kämpfen. Hierbei gilt es, einen wichtigen Punkt zu beachten. Jeremia kündigte Gericht nicht als alleinigen Hinweis auf eine Strafe an, sondern vielmehr, um das Volk für eine Umkehr zu Gott zu bewegen. Die Prophetie, dass auch Jerusalem zerstört werden sollte, das können wir nachlesen in Jeremia 34. Diese Prophetie war dabei eine besondere harte Ankündigung. Denn bis dahin waren die Israeliten davon überzeugt, dass Gott, da im Tempel der Hauptstadt wohnend, bei ihnen war. Die Zerstörung der Stadt würde diese Meinung ändern. In Jeremia 30,5 wird jedoch ebenso erklärt, dass später ein neuer Aufbau folgen soll. Also Jeremia hatte einen besonderen Auftrag, besonderen Job als Prophet, wenn ich das so salopp sagen darf, besondere Berufung. Er hatte eigentlich nur schlechte Nachrichten für das Volk, das sich abgewandt hat von Gott, von seinen Geboten, aber auch der Gestalt, sodass sie fremde Götter angebetet haben. Das war besonders schlimm, weil sie den einen wahren Gott, den sie kannten, verlassen haben, um anderen Göttern zu dienen. Und Jeremia hat gewarnt, hat Gericht angekündigt und hatte dafür kein einfaches Leben. Wir lesen als Grundlagentext aus den Klageliedern Jeremias Kapitel 3, die ersten zwei Verse und dann 21 bis 41. Er startet das Klagelied: Ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Dann geht es noch weiter mit der Beschreibung seines Elends. Und dann ab Vers 21 wendet sich das Blatt und Jeremia schreibt: Dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Gnadenerweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange da und lasse sich mit Schmach sättigen. Denn der Herr wird nicht auf ewig verstoßen, sondern wenn er betrübt hat, so erbarmt er sich wieder nach der Fülle seiner Gnade. Denn nicht aus Lust plagt und betrübt er die Menschenkinder. Wenn alle Gefangenen eines Landes mit Füßen getreten werden, wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird vor dem Angesicht des Höchsten, wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird, sollte der Herr es nicht beachten? Wer hat hier etwas gesagt und es ist geschehen, ohne dass der Herr es befahl? Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich wahrlich jeder über seine Sünde zu beklagen. Und er schließt: Lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Wie gesagt, etwas schwieriger Text. Wir möchten natürlich gerne, gerade auch als Christen oder auch vielleicht die wir hier im Westeuropa aufgewachsen sind, wir sind an ein gutes Leben im Wohlstand gewöhnt und wir möchten das gerne eigentlich so, dass es so bleibt, und das sehen wir als Segen Gottes, ist es auch. Und wir möchten eigentlich nicht unbedingt das erleben, wovon Jeremia hier berichtet. Wie gesagt, Jeremia kannte Gott, seine Berufung hat er sehr früh erfahren. Gott spricht zu ihm, Gott ruft ihn, und seine erste Reaktion ist: Gott, ich kann das nicht, ich bin zu jung. Ich weiß nicht, wie jung er war, aber er sagt, er ist zu jung. und wollte das eigentlich nicht annehmen. Aber Gott sagt, ich mache dich stark, fest wie Granit, wie ein Fels. Und so wurde er auch und konnte dieses, ja, wenn man sagt Schicksal, das schwere Schicksal ertragen. Wie gesagt, er kannte Gott, er liebte Gott, er diente seinem Gott von ganzem Herzen. Und doch musste er das Schicksal seines Volkes teilen. Deswegen schreibt er im Vers 1 und 2, wie wir gelesen haben, ich bin der Mann, der tief gebeugt worden ist durch die Rute seines Zorns. Mich hat er verjagt und in die Finsternis geführt und nicht ans Licht. Ich weiß nicht, wünschst du dir eine Berufung zu leiden mit denen, die leiden? Das Volk Israel, es geht hier insbesondere um den Stamm Juda, hat sich von seinem Gott abgewandt, seine Gebote verlassen und die Folge war Gottes Gericht. Und das Gericht kam über Jerusalem, über die Stadt, über das Land. Und es wäre schön, wenn Jeremia einfach zack versetzt werden würde und von der Ferne zuschauen dürfte. Nein, er musste mittendrin bleiben und das mitleiden mit seinem Volk, was das Volk aufgrund seines Verhaltens, seiner falschen Entscheidungen, seines Götzendienstes, seiner Sünde als Gericht durchleben musste. Auch wir leben nicht in nicht einfachen Zeiten und ich denke, man muss kein Prophet sein, um zu wissen, dass wir eher schweren Zeiten entgegengehen. Und ich habe ja zu tun mit Steuern und Finanzen. Und jedes Mal, wenn es hat 2020 angefangen mit der Corona-Krise, dann gibt es ein Hilfspaket vom Staat und das nächste. So und immer mit der guten Hoffnung, dass im nächsten Jahr alles nicht mehr nötig ist. So, dann kamen die Corona-Pakete und dann kam jetzt der Krieg. Dann kommen jetzt die Hilfspakete wegen dem Krieg und jetzt kommt die Energiekrise und jetzt kommen die Hilfspakete wegen der Energiekrise und wer Arbeitnehmer ist, der wartet, weiß schon bestimmt, dass es jetzt 300 Euro Energiepreispauschale gibt, in der Hoffnung, dass nächstes Jahr alles besser wird. Vielleicht wird es besser, vielleicht wird es aber, kommt die nächste Krise. Israel musste durch die Krise. Das Volk Gottes musste durch die Krise. Vielleicht wird auch unser Land durch die Krise müssen. Und vielleicht bleibt uns das Schicksal des Jeremia insofern nicht erspart, dass auch wir das Schicksal unseres Volkes teilen müssen in gewisser Weise. Ich habe Freunde, schon einige davon, ich habe schon erzählt beim letzten Mal, sind schon nach Paraguay ausgewandert und schicken dann Bilder, wie sie dann in Paraguay sich wieder der Landwirtschaft widmen und Felder bearbeiten. Und naja, ist bestimmt nicht schlecht. Einige sagen aber, sie bleiben hier, solange Gott es zulässt, solange es Gott erlaubt. Weil in der Schrift heißt es ja in Matthäus 10, 23, sagt Jesus, wenn sie euch in einer Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. So, das heißt, wenn Verfolgung ausbricht, dann gibt es Grund, auch meinetwegen auszuwandern, vorher nicht. Wir wissen es nicht. Jeremias Schicksal, Bestimmung, Berufung war tatsächlich ein Stück weit, obwohl er selber Gott ganz treu ergeben war, mit seinem Volk mitzuleiden. Das Schicksal seines Volkes mitzutragen. Aber er hat nicht nur Worte der Klage, sondern wir haben das Thema gehört, Hoffnung, Zuversicht, Mut. Er fasst auch Mut und Hoffnung. Und in Vers 21 haben wir gelesen, dieses aber will ich meinem Herzen vorhalten, darum will ich Hoffnung fassen. Die Gnade, Gnadenerweise oder die Güte des Herrn ist, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden. Seine Barmherzigkeit ist noch nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und deine Treue ist groß. Schöner Vers. Den besingen wir in der Regel, aber nur diesen Vers. Diesen Vers, das Drumherum, das ist nicht so praktisch, nicht so angenehm, zumindest nicht für Jeremia gewesen. Aber worauf gründet sich seine Hoffnung? Das lesen wir im Vers 24. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele, darum will ich auf ihn hoffen. Der Herr ist mein Teil, spricht meine Seele. Kannst du das von ganzem Herzen sagen? Der Herr ist mein Teil. Was bedeutet das? Wie ich schon gesagt habe, Jeremia wurde früh berufen. Und ich kann das nur so deuten, dass Jeremia sehr früh auch schon diese ganz feste Entscheidung getroffen hat: Ich gehöre Gott. Gott ist mein Teil, nicht nur Erbteil, nicht nur das, worauf ich warte, sondern der Teil meines Lebens oder mein Leben. Ich gehöre Gott, er ist mein Teil und deswegen gibt es für mich immer Hoffnung. Aber aus dieser nicht nur Einstellung heraus, sondern aus dieser Grundsituation meines Lebens. Wir singen gerne das Lied: Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Ich bin überzeugt, ich weiß nicht, wer das Lied geschrieben hat, der hat das genauso erfahren. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Jeremia hat eine Entscheidung getroffen, sehr früh: Gott ist mein Teil. Dieser Psalmdichter oder Dichter des Liedes hat früh die Entscheidung, wann auch immer die Entscheidung getroffen: Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück, niemals zurück. Und gerade wenn es schwierig wird, brauchen wir das, solche Entscheidungen. Ich weiß nicht, wie deine Entscheidung, wann und wie du diese Entscheidung getroffen hast. Ich hoffe für uns alle, die wir hier sitzen, dass wir und auch alle, die zuschauen, dass wir mit Jeremia sagen können: Gott ist mein Teil. Oder: Ich bin entschieden zu folgen Jesus, niemals zurück. Weil nur diese feste Entscheidung, die gibt uns Grund zur Hoffnung, gerade wenn es eng wird, zur Zuversicht. Jeremia hat sich früh entschieden für Gott. Diese Entscheidung konnte kein Problem, keine noch so schwierige Lage, kein Unrecht der Menschen erschüttern. Und er hat oft genug Unrecht erfahren. Das bekannteste Ereignis für alle, die das Buch vielleicht mal gelesen haben oder den Film geschaut haben: Er wurde in eine Zisterne, in eine Grube, in einen leeren Brunnen geworfen. Unten war aber noch Schlamm und da saß er und war dabei, eigentlich da unterzugehen, zu sterben, an Krankheit, an Hunger, wurde dann rausgeholt. Er wurde angeklagt wegen Hochverrats, weil er geraten hat, Jerusalem aufzugeben und hat gesagt: Das ist von Gott beschlossen, ihr könnt die Stadt verteidigen, wie viel ihr wollt. Es ist beschlossen, Jerusalem wird zerstört werden, ihr solltet euch ergeben. Man hat versucht, ihn zu töten, das hat er alles erfahren und trotzdem sagt er: Der Herr ist mein Teil. Er hat sich entschieden und nichts konnte ihn davon abbringen. Ich wünsche keinem von uns das Schicksal von Jeremia, aber ich wünsche uns allen diese feste Entscheidung: Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Und dann gibt es auch immer Hoffnung. Dann können wir mit Jeremia sagen: Es gibt Hoffnung. Der ist mein Teil. Seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu und seine Treue ist groß. Das hat er in schwierigen Situationen erfahren dürfen. Und nicht nur er, auch Christen erfahren ja das Gleiche. Wenn ich jetzt frage, wer Open Doors Magazin bekommt, sind es wahrscheinlich doch einige. Jetzt in dem neuen gibt es sogar 2 Artikel über Indien, eigentlich die größte Demokratie der Welt. Und doch nimmt die Christenverfolgung immer mehr zu. Menschen erfahren Verfolgung, nur weil sie an Jesus glauben. Und das war eigentlich immer schon so. Deswegen heißt es im Hebräerbrief, Kapitel 10, da ermutigt der Schreiber des Hebräerbriefes die Gläubigen, die das Gleiche erfahren haben, Vers 35 und 36, so werft nun eure Zuversicht oder Vertrauen nicht weg, die eine große Belohnung hat. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Und wenn du das Kapitel 10 liest, weiter vorne und weiter hinten, dann hatten diese Christen, die Juden waren früher, also Judenchristen, die haben allen Grund gehabt, auch vielleicht zu resignieren. Die wurden gläubig an Jesus, den Messias, und wurden deswegen verfolgt. Man hat ihnen zum Teil ihr Hab und Gut konfisziert. Und hier heißt es: Ihr habt den Verlust eurer Güter mit Freuden erduldet. Das war noch am Anfang, war die Liebe so stark zu Jesus, von der wir gehört haben. Letzten Sonntag war es, glaube ich, dass sie den Verlust ihrer Güter, man hat ihnen weggenommen, ihr Hab und Gut, sie haben sich noch drüber gefreut, aber mit der Zeit, die Bedrängnisse, die machen schon Mürbe, können schon Mürbe machen. Und deswegen brauchten sie die Ermahnung, werft eure Zuversicht, das Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Standhaftes Ausharren tut euch Not. Und dann heißt es in 32, erinnert euch aber an die frühen Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wurdet, viel Kampf verduldet habt, der mit Leiden verbunden war. Und so weiter. Kannst gerne zu Hause nachlesen. Also Christen haben das Gleiche erfahren und erfahren es heute. Und in solchen Situationen gerade brauchen wir Zuversicht, Hoffnung, Vertrauen. Dann gibt es einen Abschnitt weiter in den Klageliedern, der, noch ein bisschen schwieriger ist. Ab Vers 26. Wir reißen es nur an. Jeremia fährt fort. Gut ist, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub, vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Also ich musste bisher jetzt wortwörtlich noch niemandem jetzt meine linke Wange hinhalten, der mich auf die rechte geschlagen hat. Ich weiß nicht, musste das schon jemand? Ich meine, wir lesen es ja aus der Bergpredigt, wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, biete ihm auch die linke dar. Ich mache jetzt keine Umfrage. Jeremia gibt hier einen Rat, der eigentlich für uns schwierig ist. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Wer ist hier jung? Also einige. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Viele Ausleger sagen, das Kreuz, von dem Jesus spricht, ist nicht das Kreuz im Wesen der Nachfolge, sondern sein Kreuz, das persönliche Los, das Gott dir zugedacht hat. Wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt ja auch die Meinung, gerade vielleicht in Kreisen, die Wohlstandsevangelium predigen oder dazu neigen, dass alle Schwierigkeiten, alles Schwierige, das darf man nicht annehmen als Christ. Gott hat dir nur ein gutes Leben zugedacht mit finanzieller Unabhängigkeit, mit Wohlstand, mit Gesundheit und so weiter, mit langem Leben, mindestens 90 oder 100. Alles andere musst du im Glauben abwehren. So diese Meinung gibt's. Jeremia würde widersprechen, weil er es auch selber anders erfahren hat. Und viele Menschen, die in anderen Ländern leben, die Hebräer, an die der Brief gerichtet war, oder die jetzt in islamischen Ländern leben, die Christen, die würden vielleicht drüber lächeln. Es gibt verschiedene Situationen im Leben. Eines ist aber klar, dass es auch solche Situationen gibt, wo tatsächlich es angebracht ist, als Christ, wenn einem Schweres widerfährt, zu schauen und Dinge auch zu ertragen. Zu ertragen als oder anzunehmen vielleicht. Es gibt Dinge, die sollen wir ablegen und nicht an uns ranlassen, weil sie nicht von Gott sind, aber es mag Situationen geben, die dürfen und sollen wir annehmen. Interessanterweise waren die Leiter von Jerusalem der Meinung, Jeremia gehört wegen Hochverrats getötet, weil er gesagt hat, diese heilige Stadt, wo der Tempel steht, die soll aufgegeben werden und von Gott ist es beschlossen, dass sie eingenommen wird. Nun, ich weiß nicht, was für Theologie Sie vertreten haben, aber das, was Jeremia prophezeit hat, das war von Gott. Und wie gesagt, es mag Zeiten geben, wo man seinem Los sich nicht ergeben soll, seinem Schicksal nennen wir es ab und zu auch, oder dem Kreuz, aber es mag auch Zeiten geben, wo das, was Jeremia hier empfiehlt, dass man sein Los in der Jugend trage, das Joch in der Jugend trage, dass man gewisse Dinge aushält einfach, durchgeht, Gerade in schwierigen Zeiten ist es so. Bonhoeffer hat auch so eine Abhandlung geschrieben, Widerstand und Ergebung für die Christen damals im sogenannten Dritten Reich. Viele Kirchen haben sich einfach angepasst und haben sozusagen Hitler sich untertan gemacht oder seinen Anweisungen. Dem Staat muss man ja gehorchen und so weiter. Es gab ja auch die Theologie vom deutschen Christentum und so weiter. Aber dann gab es solche, die ganz fest am Wort Gottes festgehalten haben, wie Bonhoeffer und seine Freunde. Und die haben sich dann auch schon gefragt, müssen wir da durch oder müssen wir Widerstand leisten? Müssen wir uns auflehnen? Es gab solche und solche. Aber wie gesagt, es gibt Zeiten, es mag Zeiten im Leben geben, wo wir ganz bewusst widerstehen müssen dem, was uns widerfährt. Aber es mag auch Zeiten geben, durch die wir müssen und Gott fragen müssen, Gott, willst du mir damit etwas zeigen? Ist es wirklich mein Weg? Ist es mein Weg, dass ich hier sitze im Staub und die Wange darbiete und mich mit Schmach sättigen lasse, wie er hier das beschreibt? Und dann heißt es, der Herr wird nicht auf ewig verstoßen. Es hat alles seine Zeit. Und auch in der Zeit des Jeremia war Gott der Herr der Geschichte. Gott ist der Herr der Geschichte auch heute. Es gibt eine Neigung, vielleicht auch in christlichen Kreisen, zu einem, eine Art christlichen Dualismus. Wir wissen, Gott ist Gott, Gott ist der Herr, aber dann gibt es noch den Satanas, den Teufel, den Diabolos, den Durcheinanderbringer, den Widersacher, den Ankläger der Brüder, wie er auch genannt wird. Er wird auch Gott dieser Welt genannt, er ist aber nicht Gott. Und es gibt die Neigung in der Theologie zum Teil, auch unter Christen, dem Teufel ein bisschen zu viel Macht zuzuschreiben, als ob das Gute, das wir empfangen, das kommt von Gott. Und wenn etwas Schlechtes kommt, dann muss es nur vom Teufel sein, dann kann es nur vom Teufel sein. Das heißt, ab und zu gewinnt Gott und ab und zu gewinnt der Teufel. Und wir hoffen, dass Gott gewinnt. Nein, Gott ist der Herr der Geschichte. Es gibt keinen Zufall auf dieser Welt. Alles, was geschieht, muss an Gott vorbei. Gott hat nicht irgendwo unterwegs die Kontrolle verloren, nicht in deinem Leben, nicht in meinem Leben, nicht im Universum und auch nicht über unser Land und auch nicht über den Klimawandel oder sonst irgendwas. Gott ist immer noch der Herr der Geschichte. Davon war Jeremia und davon waren alle Propheten und alle eigentlich, die mit Gott unterwegs waren, immer überzeugt, auch im Neuen Testament. Also kein christlicher Dualismus. Es gibt nicht zwei Götter, es gibt nur einen Gott und der ist der Herr. Geht nicht aus dem Mund des Höchsten hervor das Böse und das Gute? Das ist so ein Vers, der uns Mühe macht. Wir möchten gerne das Gute nur haben. Können wir heute noch so glauben, dass auch das Böse an Gott vorbei muss? Israel erlebte die Zerstörung Jerusalems und die babylonische Gefangenschaft als Folge ihrer Abkehr von Gott, die Folgen der eigenen Sünden. Und der Prophet schließt diesen Abschnitt wie folgt, Vers 39. Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Es hätte sich jeder wahrlich über seine Sünde zu beklagen. Jeder klage über seine Sünde. Wann hast du das letzte Mal über deine Sünden geklagt oder sie beklagt? Was ist Sünde? Wir haben schon so manche Definitionen gehört und aus dem Urtext haben wir auch schon gehört, wissen wir, Sünde bedeutet auch oder vor allem auch Zielverfehlung. Zielverfehlung, so du und dich und auch das Ganze, die ganze Schöpfung. Ich habe schon gesagt, es gibt keinen Zufall, sie wurde geschaffen zu einem Ziel und Gott als der Herr der Geschichte, er wird es zum Ziel bringen. Auch die Schöpfung, lesen wir, seufzt sich nach der Erfüllung, nach der Offenbarung der Kinder Gottes. Es wird alles zu seinem Ziel kommen. Und auch dein und mein Leben haben ein Ziel. Und das Ziel ist, dass wir Gott kennenlernen, dass wir ihn mit ihm leben lernen. Eigentlich das Ziel ist, dass wir in das Bild seines Sohnes umgestaltet werden und einmal bei ihm sein dürfen. Das ist das Ziel. Und alles, was diesem Ziel dient, das ist gut. Und alles, was diesem Ziel nicht dient und uns von diesem Ziel abbringt, das ist Sünde. Es gibt ja auch, in Römer schreibt Paulus, alles, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Zielverfehlung. Also wir definieren Sünde oft als irgendeine schlimme Tat. Mord, Totschlag, Ehebruch, großer Diebstahl, irgendein großes Unrecht. Und das ist auch so. Jeremia beschreibt ja auch, weshalb Dinge geschehen zum Teil. Sollte Gott drüber hinwegschauen, wenn alle Gefangenen eines Landes mit Füßen getreten werden, wenn das Recht eines Mannes gebeugt wird, wenn die Rechtssache eines Menschen verdreht wird, sollte der Herr es nicht beachten? Ja, alles Unrecht, was geschieht, das bleibt nicht ohne Folgen. Aber auch in deinem und meinem Leben. Und Unrecht nicht nur in dem Sinne, dass wir etwas Böses tun, sondern dass wir das Ziel verfehlen. Falsche Entscheidungen, falsche Haltungen, falscher Sinn, Gedanken, böse Haltungen, die nicht Gott entsprechen, die bringen uns vom Ziel ab, vom Ziel unseres Lebens, vom Ziel, Zielverfehlung. Und wie gesagt, das muss nicht immer eine bestimmte Tat sein. Es mündet meistens in irgendwelchen Taten, aber beginnt schon viel früher. Und das eigentliche Drama ist, dass wir am Ziel unseres Lebens vorbeirauschen dann. Es gibt eine Geschichte im Alten Testament über einen König, der das vielleicht ganz gut veranschaulicht. In 2. Chronik 16 lesen wir von ihm, zwei Verse, 12 bis 14. Ein König Asa, wer ihn kennt, nun nicht persönlich natürlich, aber von ihm gelesen hat, Urenkel Salomos, hat gut angefangen, eigentlich ein guter König. Dann lesen wir zum Schluss seines Lebens, 2. Chronik 16. Und Asa wurde krank an seinen Füßen im 39. Jahr seines Königreichs. Und seine Krankheit war sehr schwer. Doch suchte er auch in seiner Krankheit nicht den Herrn, sondern die Ärzte. So legte sich Asa zu seinen Vätern und starb im 41. Jahr seiner Regierung. Und so weiter. Was war die Sünde Asas? Nun, die Sünde von diesem König war nicht, dass er zu den Ärzten gelaufen ist, als er krank wurde, sondern, da sind sich die Ausleger einig, er wurde krank, und das gibt es tatsächlich, weil er Gott verlassen hat, weil er die falschen Wege gegangen ist. Schon bedeutsam, dass er gerade an den Füßen krank wurde. Er hat gut angefangen, er hat große Siege errungen, weil er sich auf Gott verlassen hat. Aber im Laufe seiner Königsherrschaft schloss er dann falsche Allianzen mit gottlosen Königen. Und dann, als ein Prophet kam und ihn zurechtwies, statt zu bereuen und sich zu ändern, steckt er ihn wohin? Ins Gefängnis. Er ist falsche Wege gegangen, ist falsche Wege eingeschlagen, Zielverfehlung. Und interessanterweise wird er krank an den Füßen. Und eigentlich wusste er, was das bedeutet. Er hätte umkehren müssen zu Gott und Gott hätte ihn wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, geheilt. Aber nein, in seinem Herzen hat er sich von Gott abgewendet und war nicht mehr bereit, umzukehren, zu bereuen, Buße zu tun, wie wir das nennen, sondern suchte stattdessen die Ärzte. Die Bibel hat nichts gegen Ärzte. Viele, und ja, wir nutzen die Medizin ganz selbstverständlich, das ist auch okay so. Aber in diesem Fall war die Folge, die Krankheit wirklich die Folge seiner Abkehr von Gott, und er hätte Gott suchen sollen und nicht Menschen. Er hätte zu Gott umkehren sollen, dann wäre sein Leben in Ordnung gekommen. Nein, er wollte es nicht. Zielverfehlung. Deswegen die Aufforderung des Propheten Jeremia zum Schluss, sein Leben zu prüfen. Probleme, Krankheit, Schwierigkeiten sind nicht automatisch Folge von Sünde. Können es aber manchmal auch sein. Können Folge von falschen Entscheidungen sein. Zielverfehlung. Wer ein Leben lang raucht, der braucht sich über Lungenkrebs nicht zu wundern. Denken wir, sind wir wahrscheinlich uns einig. Oder ein Leben lang sich falsch ernährt, der braucht sich über gewisse Folgen für seine Gesundheit nicht zu wundern. Zielverfehlung. Falsche Entscheidungen Aber das muss nicht so sein. Deswegen fordert Jeremia auf, seine Zuhörer, lasst uns unser Leben prüfen. Es gibt immer Hoffnung und immer Grund zur Annahme oder immer eine Möglichkeit zur Umkehr. Es gibt immer eine Möglichkeit zu bereuen und sich wieder zu Gott zu wenden. Aufhören mit der Sünde, wie es so schön heißt. Aber nicht jede Sünde wird einfach durch Bitte um Vergebung aus dem Weg geräumt. Wir wissen, und das stimmt auch, wenn wir bitten, dann vergibt er unsere Schuld und wirft sie hinter uns, hinter sich, noch besser, ins tiefste Meer. Das Wesen der Sünde ist aber, das muss man verstehen, damit man wirklich heil wird. Das kommt drauf an, muss man sagen. Der Zöllner Zachäus, der eigentlich nicht fromm war, der hat das Prinzip sofort begriffen, wie das geschieht, nämlich, dass Sünde weggenommen wird und dass sein Leben, dass das Leben in Ordnung kommt. In Lukas 19, Vers 8 lesen wir, also Jesus kommt zu Zachäus, Zachäus will Jesus sehen, Zöllner, Oberzöllner, durch und durch, ja, Halunke würden die anderen sagen, ein Gauner, Betrüger. Jesus kommt in sein Haus, sagt, heute ist diesem Haus Heil widerfahren. Er ist auch ein Sohn Abrahams. Und dann sagt Zachäus in Vers 8, Kapitel 19 in Lukas, Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Zachäus wusste sofort, ja, meine Gaunerei, dass ich Gott nicht geachtet und geehrt habe, das wird mir Jesus vergeben. Er wird das ausradieren sozusagen, meine Schuld. Aber wenn ich jemanden betrogen habe, dann reicht es nicht zu sagen, Herr, vergib mir, alles ist okay. Nein, er wusste, wenn er jemanden betrogen hat, dann muss er hingehen zu dieser Person und das bereinigen. Und das Wesen der geistlichen Welt oder wie die geistliche Welt funktioniert, das hat sich nicht geändert. Es gibt Schuld, die wird bereinigt, indem Gott sie einfach vergibt. Und es gibt Schuld, gerade wenn wir an Mitmenschen schuldig werden, da reicht es nicht aus, dass wir einfach um Vergebung bitten, sondern da gehört es dazu, dass wir auch tatsächlich hingehen und Wiedergutmachung leisten. Deswegen sagt Jeremia, lasst uns unser Leben prüfen und umkehren zu Gott. Umkehr bedeutet nicht nur bitten um Vergebung, Umkehr bedeutet Sinnesänderung, haben wir gehört. Wieder sich ausrichten auf das Ziel, auf Gott hin und auch bereinigen, wenn etwas zu bereinigen gibt mit Mitmenschen. Hoffnung und Zuversicht in schwierigen Zeiten bewahren, das möchten wir lernen. Wenn es uns gut geht, meinen wir, wir haben es verdient, oder? Also so ich das Wesen der Menschen. Wenn es mir gut geht, dann denke ich, naja, Gott segnet mich, eigentlich habe ich es verdient. Und wenn es mir schlecht geht, dann sind die meisten Menschen der Meinung, das haben wir nicht verdient. Und sagen dann, wenn sie Christen sind, Gott, warum? 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 Und andere, die klagen Gott an, die sagen dann, ich habe Gott gebittet, ich habe es nicht verdient und er hilft mir nicht, ich will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Aber Jeremia musste, wie wir gelesen haben, auch durch schwere Zeiten durch. Ich bete, dass Gott uns das erspart, aber wenn es soweit sein sollte, dann hoffe ich, dass wir Kraft genug haben von unserem Herrn, auch durch Schwierigkeiten durchzugehen, ohne umzufallen, ohne umzuknicken. Jeremia wurde zu einem Fels gemacht von Gott. Er dachte, er schafft es nicht. Er war jung, unerfahren und doch konnte er seine Berufung leben, konnte er seinen Weg gehen bis zum Schluss, ohne umzufallen. Ja, lasst uns aufstehen, das Lobpreisteam kann schon nach vorne kommen. Also wir möchten lernen, Zuversicht und Hoffnung zu bewahren, gerade in schwierigen Zeiten. Wenn Schwierigkeiten durch falsche Entscheidungen oder Sünde verursacht sind, dann sollen und dürfen wir umkehren, haben wir gehört. Wenn uns Schwierigkeiten treffen, weil wir Jesus nachfolgen, dann dürfen wir einander ermutigen und die Hoffnung festhalten. Römer 5,3. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch der Bedrängnisse oder der Schwierigkeiten, weil wir wissen, dass die Bedrängnisse standhaftes Ausharren bewirken. Das standhafte Ausharren aber Bewährung, die Bewährung aber Hoffnung und Zuversicht. Die Hoffnung aber lässt nicht zuschanden werden. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und wenn wir, wie Jeremia, das Schicksal unseres Volkes mittragen sollen, dann dürfen wir ausharren und für unser Land beten. Wir wissen es nicht. Aber die Möglichkeit, wir wissen, dass unser Land sich schon lange und sehr stark von Gott entfernt hat. Und wir haben gelesen, es bleibt nicht ohne Folgen. Für Europa, für die Einzelnen, aber auch für die Länder. Und Hoffnung ist etwas Gutes. Deswegen lese ich zum Schluss einfach noch kurz 7 Bibelstellen, ohne zu kommentieren, einfach, die uns Mut machen. Nämlich auch aus Jeremia zum Beispiel, 29,11, der Vers. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Römer 8, 24-25. Denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, ist keine Hoffnung. Denn warum hofft man auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaften Ausharren. Oder Römer 12,12, kennen wir alle. Seid fröhlich in Hoffnung, in Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Römer 15,4. Denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und der Trost der Schriften Hoffnung fassen. Und dann der Trost, der Gott des Ausharrens und des Trostes gebe euch und so weiter, eines Sinnes zu sein. Gott der Hoffnung, 1. Petrus 1, Vers 3. Gelobt sei der Vater, der Gott und der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Noch 2. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Heiden ist, was der Reichtum ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich bin entschieden zu folgen Jesus. Der letzte Vers, 1. Thessaloniker 1, Vers 2 und 3. Wir danken Gott alle Zeit für euch, wenn wir euch erwähnen in unseren Gebeten, indem wir unablässig gedenken an euer Werk im Glauben und eure Bemühungen in der Liebe und euer standhaftes Ausharren in der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus, vor unserem Gott und Vater. Lass uns das, wenn wir jetzt gemeinsam noch das Lied als Anbetung singen, das bewegen, den Gott unserer Hoffnung anbeten, Zuversicht fassen, wenn wir umkehren müssen, umkehren, wenn wir etwas ertragen müssen, Mut fassen, durchzugehen da durch diese Situation.